Heute geht's um das Thema, mit wem redest du? Wir sind ja in der Gebetsserie und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch so diese unsäglichen Marketinganrufe kennt. Sie haben 500 Franken gewonnen, bitte drücken Sie die 1. Oder wollen Sie Steuern sparen? Oder wollen Sie an einer Umfrage teilnehmen? Und du merkst irgendwie, es geht nur darum, mich in ein Gespräch zum Verkauf zu verwickeln. Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich da zunehmend unchristlicher reagiere, wenn ich solche Marketinganrufe kriege. Ganz anders, wenn ich einen Anruf kriege und ich höre auf der anderen Seite am Telefon: Kantonspolizei Thurgau, mein Name ist Meier. Dann bin ich immer gleich, was kommt jetzt? Dann bin ich schon auf mindestens 100 Adrenalinpegel, je nachdem, was da so kommt. Ich kann mich erinnern, ich habe mal früher eine Klavierstunde verschieben müssen. Und da habe ich dann bei der Familie angerufen und die Mutter der Tochter, die ich sprechen wollte, der habe ich gesagt: Guten Tag, mein Name ist Knoblauch. Und ich kam gar nicht viel weiter. Die hat mich zusammengeschissen. Wenn Sie meine Tochter sprechen wollen, dann können Sie ruhig Ihren richtigen Namen nennen. Und ich musste dann sagen: Sorry, ich heiße wirklich Knoblauch. Und das war natürlich dann nicht so ganz einfach. Ihr merkt wahrscheinlich schon, je nachdem, wer auf der anderen Seite der Leitung ist, das beeinflusst relativ stark die Art und Weise, wie wir miteinander reden. Oder zumindest, wen wir auf der anderen Seite vermuten. Und das Gleiche, glaube ich, gilt auch bei uns im Gebet. Meine Vorstellung von Gott, wie ich denke, dass er ist, das wird ganz stark auch mein Gebet, mein Gespräch mit ihm beeinflussen, je nachdem, welche Vorstellung ich von ihm habe. Manche stellen sich Gott vielleicht vor als der Polizist, der immer darauf aufpasst, dass du ja nichts falsch machst. Oder manche haben den Eindruck, Gott ist wie so ein alter, wechselmütiger Mann, der nie weiß, was er will und dauernd seine Meinung ändert irgendwie und du weißt nie, wie jetzt. Oder du hast den Eindruck, Gott ist vielleicht so ein Diktator, der immer sein Ding durchpeitscht und dich ausnutzt, solange wie es irgendwie geht. Oder du hast vielleicht den Eindruck, Gott ist wie so ein Weihnachtsmann-Gott, der am Ende vom Jahr gibt's dann so die Liste und dann wird entschieden, bist du auch brav gewesen. Oder wir machen es vielleicht sogar selber so, dass wir Gott zurechtkneten, wie so ein Knetgummi, und jeder bastelt sich so seine Vorstellung von Gott halt selber. Und das kommt dann auch sehr unterschiedlich raus. Und das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie ich mit Gott rede. Dabei verkommt Gebet vielleicht eher zu einer Pflichtübung, zu irgendwas, was ich vielleicht tun muss, weil es halt irgendeiner will. Deshalb ist ganz entscheidend, dass ich weiß, wer ist auf der anderen Seite der Leitung. Es ist wichtig, es kommt nicht darauf an, wie wir ihn gerne hätten, sondern wie er wirklich ist. Und das wollen wir heute Morgen rauskriegen, wie ist er wirklich? Und das ist natürlich ein Riesenthema, gell? Wie ist Gott wirklich? Gott ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig, er ist gerecht, er ist heilig, er ist voller Liebe, er ist treu. Wo soll man da anfangen? Und ich habe mir ganz bewusst heute eine Eigenschaft von Gott rausgepickt, weil ich glaube, dass die ganz besonders starken Einfluss darauf hat, wie wir mit ihm reden werden. Und zwar ist das die Eigenschaft der Güte Gottes. Ich behaupte jetzt einfach, Gott ist gut durch und durch. Er ist der Grund, warum es überhaupt Gutes auf dieser Erde gibt. Er ist die Güte in Person. Du kannst das Wort gut gar nicht schreiben, ohne Buchstaben aus dem Wort Gott zu verwenden. Er ist der Inbegriff des Guten. Und natürlich ist die Frage berechtigt, weil warum gibt es dann das ganze Böse auf der Welt? Und das ist eigentlich, finde ich, relativ einfach erklärt. Weil Gott gut ist, lässt er uns die Wahl, wie wir leben. Und wenn wir uns gegen seine Güte entscheiden und wenn viele Menschen sich gegen seine Güte entscheiden und gegen seine Prinzipien leben, dann erleben wir das Böse auf dieser Welt. Das Böse hat nicht den Ursprung in Gott, sondern hat in unserer Abkehr von ihm als dem Gütigen, dem guten Gott sein Grund. Deshalb ist Gott, behaupte ich, durch und durch voller Güte. Und ich möchte versuchen, euch in 4 Punkten Gottes Güte ein Stück näher zu erklären. Der erste Punkt ist, Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Das heißt nicht, dass du ausgeliefert bist und nur noch diesen Plan einfach entlang erleben kannst, aber grundsätzlich hat er einen guten Plan für dich. Ich habe eine Bibelstelle dazu, die das besser erklärt. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, das spricht Gott. Spricht der Herr, genau. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Also Gott hat als allererstes mal gute Gedanken über dich und über mich. Wenn er an uns denkt, dann freut er sich, dann hat er gute Gedanken des Friedens. Und wir sehen in dem Vers schon, er hat auch die Zukunft und Hoffnung in der Zukunft im Blick. Das heißt, er schaut also von der jetzigen Situation schon in die Zukunft, wenn er an unser Leben denkt. Er hat einen guten Plan für unser Leben und das hat auch direkt Auswirkungen auf unser Beten. Denn in Jeremia 29,11 steht das und in einem Vers später heißt es, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Also das hat eine direkte Auswirkung auf das Gebet, meine Vorstellung und mein Wissen über die Güte Gottes. Noch ein anderer Vers dazu. Doch groß ist deine Güte, Herr. Du hältst sie bereit für die Menschen, die dir mit Ehrfurcht begegnen. Vor aller Augen zeigst du sie denen, die bei dir Zuflucht suchen. Also Gott hält die Güte für uns bereit. Er hat da schon etwas vorbereitet. Und ich denke, man kann sagen, Gott hat schon Segnungen für dich und für dein Leben vorbereitet. Segnungen, von denen du vielleicht noch nicht mal was weißt. Segnungen, die auf dich warten, weil er gütig ist und weil er schon vorbereitet hat. Es scheint so zu sein, dass diese Segnungen nicht automatisch passieren. Denn an einer Stelle sagt Jesus auch deutlich, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also die Segnungen, die er für mich vorbereitet hat, die scheinen auch einen Zusammenhang damit zu haben, ob ich bete, ob ich bitte darum, ob ich mich öffne darum. Diese Segnungen, die passieren nicht automatisch. Und ich meine, das merken wir ja alle selber. In unserem Umfeld läuft nicht alles gut, es läuft nicht alles glatt, sondern wir leben in einem zerbrochenen, zerfallenen Umgebung. Mein Körper, merke ich, der zerfällt langsam und ich werde an irgendwas sterben. Unsere Beziehungen, unsere Umwelt, das wird irgendwann wird es zerbrechen. Das heißt nicht eben, dass es immer gut ist und dass immer nur alles glatt geht, sondern dass oft auch das durch Schwierigkeiten durchgeht. Und ich habe euch einen Vers dazu, den kennt ihr sicherlich auch, aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Es läuft nicht immer alles glatt. Und dieser Bibelvers, der sagt grundsätzlich auch nicht, dass das für jeden gilt und dass es immer glatt läuft, sondern es heißt erstmal, denen, die Gott lieben, denen wird es so gehen. Und es heißt auch nicht, dass alles glatt gehen wird und dass es keine Probleme geben wird. Und ich möchte das vergleichen mit einem Kuchen, den du backst. Wenn du einen Kuchen backst, dann brauchst du bestimmte Zutaten dazu. Und wenn du die einzelnen Zutaten nimmst, wenn ich jetzt Mehl essen würde, Mehl schmeckt fürchterlich, also kann ich nicht essen. Ein rohes Ei, Backpulver essen oder vielleicht sogar Vanilleextrakt oder sowas essen, das wäre sogar bitter. Also das würden wir nicht machen. Aber wenn wir dann den Kuchen als Gesamtes sehen, da läuft uns doch förmlich das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das sehe. Also wenn das Bittere mit all den anderen Sachen zusammenwirkt, dann entsteht ein wunderbarer Kuchen, den ich einfach genießen kann. Und ich glaube, das ist beim Beten auch so, dass manchmal einfach Phasen da sind, die sind bitter und da muss ich einfach durch. Aber ich weiß, es dient etwas sehr Gutem und entsteht etwas sehr Gutes und Gott hat etwas sehr Gutes schon vor Augen. Ich möchte euch erinnern an einen Mann aus dem Alten Testament. Vor 2 Jahren haben wir eine Predigtserie über Josef gehabt. Wenn ihr wollt, ihr findet die auf unserer Webseite auch noch im Archiv. Josef wurde durch seine Brüder misshandelt. Er wurde verkauft, als Sklave missbraucht. Kam ins Gefängnis und hat wirklich viele bittere Phasen durchgemacht. Aber am Ende seines Lebens konnte er den Ägyptern und auch seinem eigenen Volk, seiner eigenen Familie dazu dienen, dass sie die Hungersnot, die im Land ausgebrochen war, überlebt haben. Wir lesen über ihn. Er sagt am Ende, als er seine Brüder wieder sieht: Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Das heißt, das ist irgendwie so eine leidende Erlösung vielleicht gewesen, die man an der Stelle sagen muss. Es war schwer für ihn, aber Gott hat ihn vorbereitet und hat ihn dazu gebraucht. Noch ein anderer Bibelvers dazu, da heißt es: Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn wir wissen, Leid macht geduldig. Das klingt jetzt fast schon ein bisschen masochistisch, wenn wir das lesen, dass wir Gott für das Leiden danken. Wichtig ist mir an der Stelle, denn wir wissen, also wenn wir gelernt haben und wenn wir dann wissen, dass alle Dinge zum Besten dienen, dann können wir auch mit diesen Schwierigkeiten und auch mit dem Leid, das uns begegnet, besser umgehen. Deshalb, weil wir wissen, dass Gott einen guten Plan für uns hat, können wir vertrauensvoll beten. Wenn ich das Bild von Gott vor mir habe, dann kann ich vertrauensvoll beten. Der zweite Punkt: Gott gibt mir immer das, was ich brauche, nicht das, was ich verdiene. Wenn wir das bekommen würden, was wir verdienen, dann wären wir heute Morgen wahrscheinlich alle nicht da. In der Bibel lesen wir: Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Verdient haben wir das nicht, sondern Jesus schenkt uns das. Gott sieht uns an und er nimmt unsere Schuld und die Sühne, die wir eigentlich verdient hätten, und legt sie auf Jesus. Und Jesus stirbt für uns. Und das Schöne finde ich, das zeigt das Bild hier ganz gut. Er sagt, die Sünde ist so weit weg, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Also diametral entgegengesetzt. Das findet nicht mehr zusammen. Das sind komplett andere Richtungen. So weit ist das, was wir eigentlich verdient hätten, von uns weg. Die Bibel benutzt dazu noch ein anderes Bild. Unsere Sünde ist versenkt am tiefsten Punkt des Meeres. Und an dem Punkt steht auch noch gerade ein Schild: No Fishing. Also steht jetzt nicht an der Stelle, aber da kommt keiner hin. Die Sünde ist so weit weg. Das, was wir verdient hätten, ist dort absolut versenkt. Deshalb können wir sagen, weil Gott so gnädig zu uns ist, dürfen wir auch mutig kommen und beten. Und drittens, Gott stellt mein Wohl über sein Wohl. Der König stirbt für den Bauern. Und das ist kein Märchen. In einem Märchen ist es immer so, der König und die Prinzessin und der Prinz und so, das sind immer die, die gut wegkommen. Und die Zwerge und die Hexen und so weiter, die kommen schlecht weg. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Der König stirbt für den Bauern. Wir haben Boshaftigkeit in uns. Wir haben diesen Egoismus, dieses Selbstbezogene in uns. Und wir müssten eigentlich wegen unserer Sünde zur Hölle fahren. Aber Gott nimmt seinen Sohn und legt das, was wir verdient hätten, auf ihn. Weil er auch gerecht ist, musste jemand dafür büßen, musste jemand dafür bezahlen. Und Jesus hat stellvertretend für mich, für dich bezahlt. Gott gibt mir nicht, was ich verdient habe, sondern er gibt mir das, was ich brauche. Und es stirbt der König für den Bauern. Die Bibel sagt das in einem anderen Vergleich. Da heißt es, ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also der Hirte stirbt für die Schafe und gibt sich hin. Ich finde, das ist absolut fantastisch. Das ist das, warum es Gemeinde gibt, warum wir versuchen wollen, anderen begreiflich zu machen, wie gut Gott ist und wie großartig seine Güte ist. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Bilder von Kreuzen siehst, sei es das Schweizer Kreuz, das Rote Kreuz, sei es der Friedhof, das Krankenhaus oder die Kirche, wie sie gebaut ist oder ein Schmuckstück. Erinnere dich, wenn du ein Kreuz siehst, daran, der König stirbt für den Bauern. Er gibt alles, was er hat. Und stirbt für uns. Jesus ist nicht gestorben, weil die Römer ihn umbringen wollten. Er ist auch nicht gestorben, weil die Besserwisser der jüdischen Pharisäer ihn am Kreuz haben wollten, sondern Jesus ist gestorben an Liebe. Es stirbt der König für den Bauern. Vielleicht noch ein anderer Vergleich dazu. Eine Bluttransfusion. Jesus nimmt all das Schlechte aus unserem Leben, unsere Unfähigkeiten, unseren Hass, unseren Geiz, unsere Gier, unsere Ungeduld, unsere Fehler, die wir gemacht haben, nimmt sie raus und nimmt Jesus und seine Erlösung, seine Sühne, sein Bezahlen, seine Erlösung und legt sie in uns. Und wenn Gott uns dann anschaut, dann sieht er Jesus in dir. Dann sieht er Versöhnung in dir. Dann sieht er das Heil in dir. Und das finde ich absolut wunderbar. Ich möchte euch dazu noch einen Bibelvers lesen. Der heißt folgendermaßen: Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle in den Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch irgendetwas vorenthalten? Also Gott hat das Ganze, das Große für dich getan. Jesus ist gestorben, sein Sohn hat er hingegeben. Also sollte er, wenn er das getan hat, sich dann nicht auch um unsere Rechnungen und unsere Gesundheit und ums Haus und den Beruf und um die Kinder und die Eltern und was weiß ich was alles kümmern. Deshalb, du darfst erwartungsvoll beten, weil du weißt, Gott gibt dir, was du brauchst. Nicht, was du verdient hast. Und dann der vierte Punkt, er sagt nicht zu jeder Anfrage ja. Genauso wie Eltern auch nicht zu jeder Frage und Wunsch der Kinder ja sagen. Und das machen die Eltern ja, weil sie gut sind. Und das macht auch Gott, weil er gut ist. Er sagt nicht zu allem ja. Aber du darfst dir sicher sein, Gott gibt dir in jedem Fall eine Antwort auf dein Gebet. Die heißt vielleicht mal ja, vielleicht heißt sie mal nein, vielleicht heißt sie nein noch nicht, vielleicht heißt sie, meinst du das ernst, oder wie auch immer sie heißt. Du darfst dir sicher sein, er gibt dir eine Antwort, aber es ist vielleicht nicht unbedingt immer genau die Antwort, die du dir wünschst. Manchmal heißt die Antwort vielleicht einfach, vielleicht heißt die Antwort einfach nein, weil es nicht passt, weil Gott andere Pläne hat, warum auch immer. Manchmal ist es nicht zu erklären, warum er nein sagt und wir müssen das einfach akzeptieren. Aber wichtig ist mir an der Stelle, dass du dir sicher sein darfst, dass er eine Antwort gibt. Wenn du zu Gott kommst und fragst ihn, hast du mein Gebet gehört? Dann sagt Gott vielleicht ja, nein. Gehört hat es in jedem Fall, aber vielleicht heißt es auch nein. Vielleicht heißt es manchmal auch nein, noch nicht. Vielleicht stimmt einfach das Timing nicht. Vielleicht sehen seine Pläne anders aus und es braucht einfach noch Geduld. Und du musst einfach noch warten und es muss sich erst noch irgendetwas entwickeln. Es ist einfach noch nicht so weit. Wenn Kinder lernen mit der Zeit hoffentlich den Unterschied zwischen Nein und zwischen Nein noch nicht. Und wenn Kinder ausrasten, wenn du ihnen das sagst, Nein noch nicht, dann ist das ein Zeichen der Reife, dass sie das noch nicht gelernt haben, dass sie noch nicht den Unterschied kennen zwischen Nein und zwischen Nein noch nicht. Es ist auch bei uns manchmal vielleicht die Frage der Reife, dass wir lernen, auch zu akzeptieren, wenn Gott sagt Nein, noch nicht. Vielleicht ist auch das viel zu groß, um das wir bitten. Vielleicht wären wir gar nicht in der Lage, damit vernünftig umzugehen. Wenn du mit deinen Kindern in Ferien fährst, dann packt jeder vielleicht seine Sachen. Aber das Zweijährige wird keinen Hartschalenkoffer tragen müssen und ihn zum Auto bringen. Das kann es noch nicht. Es muss erst noch wachsen. Es muss erst noch lernen und sich entwickeln, bis es so weit ist, dass es auch tragen kann. Vielleicht ist das auch an dem Punkt eine Sache, wo wir lernen müssen. Vielleicht müssen wir erst noch wachsen, wenn Gott sagt, nein, noch nicht. Und wenn Gott einfach Ja sagt, alle Systeme auf grün, alles passt, dann sind das so die Momente, wo wir miteinander uns ermutigen können und von Gebetserhörungen meistens erzählen. Aber du darfst dir sicher sein, Gott hört das Gebet nicht nur, wenn die Antwort Ja ist, sondern er hört es auch, wenn die Antwort vielleicht anders aussieht. Ich möchte euch dazu noch einen Bibelvers zeigen. Da heißt es, ist unter euch ein Vater, der seinen Kindern eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Das ist so eine typische jüdische Übertreibung. An der Stelle würde ja jeder sagen, ja logisch würde Gott das nicht machen, ist ja klar. Der Vers geht dann weiter und heißt, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Er weiß, dass es gut ist und er ist großzügig, er ist freigebig und er gibt gerne, auch wenn wir eben manchmal vielleicht den Eindruck haben, wir bekommen nicht das, was wir wollen. Es ist manchmal schwierig, gebe ich ehrlich zu, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Dann braucht es ein gewisses Maß an Vertrauen, das wir ihm gegenüber bringen. Wenn alles gut läuft, dann ist es immer einfach zu sagen, Gott ist gut und ich vertraue und so weiter. Aber wenn es mal nicht gut läuft, dann finde ich es mir herausgefordert, festzuhalten und wirklich ihm auch dann zu vertrauen. Wenn es in der Arbeit vielleicht nicht gut läuft, wenn vielleicht sogar die Arbeitsstelle jetzt gefährdet ist, wenn es in der Ehe vielleicht nicht so läuft, wie ich mir das jetzt wünsche, wenn meine Kinder sich noch nicht für Jesus entschieden haben, obwohl ich schon so lange dafür bete, wenn mein Partner vielleicht dement wird, wenn der Partner stirbt, auch dann gilt es, dass Gott gütig ist. Und dann ist aber unser Vertrauen gefragt, halten wir wirklich dran fest? Vertrauen wir wirklich. Zum Schluss noch ein Bild vom OP-Saal. Wenn du einen Unfall hast oder irgendwie eine Blinddarmentzündung oder irgendwas, du gehst ins Krankenhaus, der Operateur schneidet dir den Bauch auf, nimmt das entzündende Teil raus und näht dich wieder zu. Hey, das sind Schmerzen und du wirst die Narbe wahrscheinlich auch noch lang spüren. Aber unterm Strich wirst du dankbar sein, dass der Chirurg in der Lage war, die Operation durchzuführen. Und du freust dich daran und du bist dankbar, dass er dir das, dass er dir so geholfen hat. Ich glaube, wir müssen Gott fest vertrauen. Auch wenn wir es nicht sehen, dürfen wir uns sicher sein, dass er 100% gut ist, dass er einen guten Plan für uns hat, dass wir bekommen, was wir brauchen und dass er unser Gebet in jedem Fall hört und uns, wie auch immer es dann rauskommt, in Güte begegnet. Vater im Himmel, wir wollen zu dir kommen und unser Halleluja dir singen, unseren Lob dir bringen und dir sagen, dass wir unendlich dankbar sind für deine Güte, für deine Geschenke, die du uns machst, für die Erlösung, die du für uns erwirkt hast. Das ist wunderbar. Und so segne ich euch jetzt im Namen vom Vater, der gute Gedanken über euch hat und der als allmächtiger Gott euch beisteht. Ich segne euch im Namen von Jesus, der sein Leben am Kreuz geopfert hat, der König für den Bauern. Ich segne euch im Namen vom Heiligen Geist, der mit euch geht, der euch an der Hand nimmt in dieser Woche, der euch leitet, der euch ermutigt und der euch tröstet. Amen.